Tracker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast der Gewerkschafterinnen gegen Rassismus und Sozialabbau. Wir haben uns heute wieder mal getroffen, um vier Teile aufzunehmen. Oder warte, Moment, da war noch was.
Die Stimme ist ganz anders.
Ja, wir haben da ganz, ganz neue Sachen auch. Wer ist denn überhaupt da heute?
Ja, der Markus ist da.
Der Alexander.
Gerhard.
Und der Göni. Jo, wie ihr wisst, wir haben eine längere Pause gehabt und ich frage mal, was habt ihr im letzten Jahr so gemacht?
Ja, was haben wir im letzten Jahr so gemacht? Wir waren auf Demos, wir haben uns neu strukturiert, wir haben uns viele neue Gesichter zum Podcast eingeladen.
Ja, wie du schon angesprochen hast, wir haben uns neu aufgestellt, das ist wohl das Wichtigste, was wir euch heute mitteilen sollten.
Ja, wir haben leider viele Sitzungen gemacht, waren für meine Sicht zu wenig draußen auf der Straße. Aber ich glaube, wir sind auf einen Weg gekommen oder sind auf einen Weg, dass es verändert wird. Und davon, glaube ich, will man heute erzählen.
Ja, also meine grundsätzliche Frage ist einfach, haben wir als Gruppe dasselbe Schicksal ereilt wie die Linke an sich, dass wir miteinander alle nicht können und manches einfach auseinandergehen muss?
Ja, du sprichst was an, ja. Also auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass ja in der Linken nicht alle mal an einen Strang ziehen, sondern sich durchaus auch ordentlich in die Haare kriegen können.
Das ist wahr. Allerdings in die Haare kriegen ist ja im Prinzip nicht so schlecht, wenn dann ein gemeinsames Produkt rausschaut. Das gemeinsame Produkt ist, werdet ihr jetzt heute von uns hören, wie das so sich angebahnt hat. Und ja, Veränderungen tun ja auch manchmal gut. Das kann ja auch eine Reinigung sein.
Also ich finde, wir sind noch immer ganz, ganz gut unterwegs. Wir wissen, dass wir Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen sind. Wir wissen, woran wir glauben. Wir wissen, welche Werte wir haben. Und ich glaube nicht, dass wir uns von dem Weg, den wir immer schon gegangen sind, weiterhin abbringen lassen würden, was auch immer passiert.
Ja, wir bleiben dabei. Wir setzen uns ein für eine gerechtere und fairere Gesellschaft.
Und das mit viel Power. Also wenn ich die Manpower so anschaue, die in unserer Runde vorhanden ist, dann kann man eigentlich nur positiv in die Zukunft schauen.
Ja, wo sind denn die Frauen? Das ist eine Frage, die wir immer wieder stellen müssen.
Das ist wahr, aber jetzt gehen wir es einmal so an und dann schauen wir, was noch zu uns stößt.
Also ich finde es ja sehr spannend, dass wir ja generell in einer sehr aufwühlenden Zeit leben, wenn wir, und da werden wir sicherlich in der nächsten Folge irgendwie auch drüber reden, die neue Sozialpartnerschaft, wie sie nicht funktioniert, wie die Straße irgendwie leer ist, weil viel findet ja nicht statt und wenn, dann erfährt man sehr wenig. Also wir haben ganz, ganz viel, worüber wir reden wollen und ich glaube, wir sollten in die Zukunft schauen und das ist das, was wir gerne machen wollen. Was sind denn eure Ziele, die ihr für 2025 noch habt oder 2026?
25, glaube ich, sind jetzt noch einige Demos angesagt, vor allem Demonstrationen zu Gehaltsentwicklungen in Österreich und so weiter, das ist sicher recht spannend. Retrospektiv auch der Zwist, sage ich jetzt einmal, zwischen industriellen Vereinigungen und Gewerkschaften und arbeitenden Menschen und Arbeitgebern, da gibt es, glaube ich, sehr viel Potenzial.
Ja, es ist ja festzustellen, dass unsere Gesellschaft immer mehr auseinandergeht, ja, dass die Spaltung immer größer wird und eine wichtige Aufgabe ist, ja, da wieder mal einen Zusammenhang herzustellen und ja, die richtigen Ziele sich zu setzen und sich nicht falsche Feindbilder aufzubauen, die nur spalten und ja, dazu führen, dass sich die an den Hebel der Macht sitzen, zurücklehnen können und ungefährdet ihren Interessen nachgehen können.
Selbstbewusstes Auftreten ist gefragt.
Auch ein bisschen Erklärbär spielen. eben die, was er ja angesprochen hat, die Spaltung in der Gesellschaft, die ausgenutzt wird, praktisch uns um gegenseitig aufzuwiegeln, dass man da ein bisschen Erklärung reinbringt, was ist der Hintergrund, was steht wirklich dahinter.
Wobei ich es ja spannend finde, also wir wissen ja, wie industriellen Vereinigungen und Wirtschaftskammer eigentlich früher gut zusammengearbeitet haben. Das machen sie jetzt medial ja auch nicht. Was können wir da aufklären?
Naja, Angestellte bzw. Arbeiter sind Arbeiter, egal wo sie arbeiten. Und auch wenn sie AK-Angestellte sind, steht ihnen das gleiche Recht zu, sich für Gehalt einzusetzen. Und was ich gehört habe, wird ja das auch nicht ausverhandelt, sondern es wird bestimmt und geschaut, wer...
Du meinst die Wirtschaftskammer, weil du AK gesagt hast.
Entschuldigung, das war mein Fehler. Nein, Wirtschaftskammer natürlich, meine ich. Ja. Und ich denke, man sollte diese Kollegen, sage ich jetzt einmal, da auch nicht außen vor lassen. Ja? Und die dürfen da jetzt auf jeden Fall nicht im Stich gelassen werden.
Ja, und ich fand es sehr spannend und schräg, wie die industrielle Vereinigung da agiert hat. Ja. Günni hat es angesprochen, normalerweise ziehen die weitgehend an einem Strang, ja, als Vertretungen der Unternehmer, Unternehmerinnen. Und in dieser Geschichte hat die Industrievereinigung voll draufgehaut, auch auf die Wirtschaftskammer. Ja. Für mich ist halt geblieben, es ging vor allem darum, ja, also Arbeitnehmerinnen, Dienstnehmerinnen, naja, dass die mehr kriegen, ja, das geht gar nicht, ja. Ja. Wenn die gute Leistung bringen, das ist noch lange kein Grund, ihnen mehr Geld zu geben.
Vor allem dieses mediale laute Aufschreien, das da war, dieses, wir können doch nicht aus der Wirtschaftskammer heraus ein Zeichen setzen, das danach für die jetzt noch laufenden Verhandlungen von Handel oder Sozialwirtschaft ja katastrophal wären aus der Sicht der industriellen Vereinigung.
Ja, da mischt der Boulevard ziemlich stark mit. Da sind eigene Interessen drinnen, die da versteckt mitkolportiert werden. Mittlerweile ist ja, wenn man in den Medien liest, man schaut, was da alles zwischen den Zeilen eigentlich versteckt ist, wer was wie wo sagt und worum es dann eigentlich wirklich geht, ist heutzutage gar nicht mehr so einfach.
Ja, die industrielle Vereinigung ist ja praktisch die freiwillige Mitgliedschaft. Die sind nicht Zwangsmitglied bei der industriellen Vereinigung, zahlen aber die meisten Wirtschaftskammerabgaben.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Ich möchte nicht unhöflich sein, aber bitte nicht den Begriff Zwangsmitgliedschaft verwenden, sondern Pflichtmitgliedschaft. Ja. Das ist ja, sozusagen das Wording der anderen Seite, aber, um das schlecht zu machen.
Aber um zu verstehen, warum da vielleicht jetzt von oben herab, also von der industriellen Vereinigung auf die Wirtschaftskammer gegangen wurde oder vorgegangen wurde, die zahlen die höchsten Beiträge bei der Wirtschaftskammer, ja, brauchen aber die Vertretung der Wirtschaftskammer nicht, weil sie selber als Industrie so stark sind und ihre eigenen Rechtsanwälte haben und die versuchen dann in dem Fall auf die Mitarbeiter der Kammer loszugehen. Das war der Hintergrund dieser Angriffe und vielleicht um das Machtgefüge in der Wirtschaftskammer zu verändern.
Also meines Wissens auch ist ja das schon vorher losgegangen. Und zwar, ich würde mal sagen, so vor einem halben Jahr, wo von Seiten der Freiheitlichen und teilweise auch mit den Neos, wo jetzt schon die Kammer, also überhaupt das Kammernsystem attackiert worden ist, wo man immer wieder gelesen hat, wofür brauchen wir das, wo es geht doch alles ganz anders und der Staat könnte doch die Kollektivverträge übernehmen und. Und jetzt hat man das wieder als aktuellen, aktiven Aufhänger verwendet, um da jetzt einmal ordentlich reinzuschlagen. Und ich denke mal, auch für uns wäre da jetzt auch einiges drinnen, dass man sich quasi sagt, dagegen stellt, auf der Straße, in unseren Aussendungen und auch jetzt da im Podcast, dass man mal ein heftiges Lebenszeichen setzt, dass nein, dass das mit uns so nicht geht.
Ich möchte noch mal ergänzen, wenn wir von der industriellen Vereinigung reden, dass wir mit der industriellen Vereinigung eine Organisation haben, die völlig intransparent ist. Ja? Man hat keine Ahnung, was die für Geld haben, wo es herkommt. Ja? Die haben keine Jahresberichte wie die Wirtschaftskammer oder die Arbeiterkammer, wo man jeder nachlesen kann, ja? Wie sich das finanziert, wofür das verwendet wird. Das weiß bei der industriellen Vereinigung keiner.
Laut freiheitlicher Meinung, unlängst das gehört in einer Diskussionssendung, sind die einzigen Kammern, die eigentlich legitim wären, das ist die Ärztekammer und die Kammer der Juristen. und alles andere könnte eigentlich der Staat übernehmen. Das ist eigentlich nicht so notwendig. Und ich denke, da muss man aufstehen.
Ganz offen gesagt, das ist doch schizophren, wenn die Freiheitlichen vom Staat soll was übernehmen. Ja? Gerade die?
Ist ja gut, dass es uns erfällt und nicht denen.
Also wenn wir jetzt hernehmen, Gerd, wie du richtig gesagt hast, woher die industriellen Vereinigung eigentlich ihr Geld nimmt oder sonst was, sind das doch die, die immer am lautesten schreien, weniger Staat, mehr Freiheit, vor allem für die Wirtschaft.
Aber ich denke mal, der Sinn dahinter ist das, dass man da den Hebel ansetzt und dann auch einmal ein bisschen schaut, quasi im Vorfeld quasi ein Clearing zu machen, die Leute auseinander zu dividieren, dann das dem Staat übertragen und dann ist es quasi im Parlament. Ja, und dann rechnet man sich vielleicht Mehrheiten aus, dann kann man es leichter aushebeln. Und ich denke mal, es muss ganz, ganz massiv da jetzt einfach Aufklärungsarbeit geleistet werden, wofür die Kammern sind, warum sie wichtig sind, was ihre Berechtigung ist, allerdings auch, wo das ganze System herkommt und warum. Und dass sehr viele auch davon profitieren, nämlich die ganzen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eigentlich in Wechselwirkung. Und dass man sich von diesem Umbau unserer Demokratie, sage ich jetzt einmal, dass wir uns da nicht abbringen. Das ist ein ganz wichtiger und fixer Teil.
Ja, wenn wir schon von der FPÖ reden, möchte ich daran erinnern, was der Herr Mölzer vor kurzem in einem Kommentar gesagt hat. Der hat sich ja tatsächlich erdreistet zu behaupten, das Kammersystem würde beruhen auf dem Ständestaat, ja, unter dem Dollfuschregime. Ja. Ja, was ja völlig haarsträubend ist, denn gerade dort wurde vor allem die Arbeiterkammer mehr oder weniger übernommen, enteignet und gleichgeschaltet. Ja. Und da jetzt zu behaupten, ja, dass das Kammersystem aus diesem System herrührt, ist ja echt eine Geschichtsfälschung ohnegleichen, ja, die man nicht einfach so stehen lassen sollte.
Kann man nur sagen, denn als Geschichte, Herr Mölzer.
Genau.
Ja, aber da sind wir doch genau beim Punkt, dass wir, und das ist das, was mich so stört an uns selber, dass unser Aufschrei so leise ist. Also wir haben ja kaum noch aus einer sozialdemokratischen oder linken Bubble heraus, nach solchen Rülpsern, die haarsträubend sind, einen lauten Aufschrei, wie er in den 80er oder 90er Jahren noch war.
Also da muss ich sagen, da verstehe ich es ein bisschen, wieso die Linke da so ein bisschen leiser ist. Ich meine, ich glaube, das hat auch mit unserer Regierungskonstellation zu tun. Was ich noch weniger verstehe, ist, dass es da von der ÖVP-Seite her nichts kommt. Sondern ist schon so weit rechts abgedriftet, dass das ihnen auch schon wurscht ist. Aber eigentlich, sage ich jetzt mal, war die ÖVP die EU-Partei, die Demokratiepartei und so weiter. Immer ein wichtiger Partner. Aber sind die jetzt schon so weit abgedriftet, dass da gar nichts kommt? Ich meine, mir ist nicht bewusst, dass da irgendwie was unternommen wird, dass da gewisse demokratische Richtlinien einfach eingehalten werden. Und ich meine, die stellen immerhin den Kanzler.
Naja, ich war auch überrascht. Die allgemeine Erwartung war ja sozusagen mit der Koalition, also wenn ÖVP und SPÖ in einer Koalition sind, dass das Kammersystem abgesichert ist, weil die ÖVP zur Wirtschaftskammer steht und die SPÖ zur Arbeiterkammer. Und jetzt haben wir aber mitgekriegt, dass das leider ganz und gar nicht so ist. Dass auch in dieser Situation jetzt wieder die Kanonen geladen werden, um auf das Kammersystem loszugehen und um es sozusagen zu zerstören.
Polemische Frage, ist das jetzt dieser pinke Einfluss der Regierung, dass wir hier die industriellen Vereinigung drinnen sitzen haben, oder?
Naja, wir wissen ja, dass die Pinken auch mit dem Kammersystem ihre Probleme haben und aber jetzt aktuell, glaube ich, ist das gar nicht von dem NEOS ausgegangen. Sie werden sich draufsetzen, davon bin ich überzeugt. Wenn die industriellen Vereinigung loslegt, werden sie die Gelegenheit nicht auslassen.
Ja, aber wir haben ja doch als Sozialdemokraten auch immer diese Sozialpartnerschaft gelebt und hochgehalten. Liegt der Fehler da nicht eindeutig auf unserer Seite, wenn wir als Gewerkschafterinnen auch nicht mehr wirklich zu kämpfen bereit sind?
Ja, ich würde zuerst einmal erinnern, das ist ja auch ein Punkt, den man sich selten bewusst macht. Man denkt immer nur sozusagen die ÖVP, die Unternehmer, denen ist sozusagen ihre Interessenvertretung, die Wirtschaftskammer wichtig. Aber eigentlich am wichtigsten ist die Wirtschaftskammer den Gewerkschaften. Weil die Gewerkschaften brauchen ein Gegenüber, mit dem sie Kollektivvertragsverhandlungen führen können. Darum ist es Interesse der Gewerkschaften, dass es eine Wirtschaftskammer gibt. Weil ohne die Wirtschaftskammer hat man keinen Verhandlungspartner und es gibt keine Kollektivverträge, ja, und dann wird das Kollektivvertragssystem aufgeweicht.
Bin ich ganz bei dir, Gerhard. Mir ist jetzt, wie du das jetzt erzählt hast, ist mir so ein Gedanke gekommen, wenn ich mich zurückerinnere, in den wirtschaftlich besten Zeiten hat die Sozialpartnerschaft immer perfekt funktioniert und in den schlechteren Zeiten haben sie das einfach versucht, wieder hochzupuschen. Wir haben momentan eine Talsohle, ich hoffe, wir haben die Talsohle schon erreicht, und gerade jetzt versucht ein politischer Mitbewerber, das zu torpedieren. Und die Frage ist, warum? Muss unser Land erst das Grundgericht werden, damit es die Falschen wieder aufbauen? Und warum wird es das Grundgericht? Also ganz ehrlich, bei uns nagt noch niemand am Hungertuch. Und das System scheint zu funktionieren. Die Frage ist einfach das, geht es manchen Leuten einfach zu gut und schauen immer noch weg?
Also ich widerspreche dir einfach mal, dass es wirklich ganz Österreich gut geht. Ja, also ich glaube schon, dass wir hier in einem System drinnen hängen, wo wir einfach noch ganz, ganz viel Luft nach oben haben. Wenn wir uns anschauen, Energiepreise, Mietpreise, gerade diese Geschichte jetzt mit Preisen von Lebensmitteln, wo ja auch von Wirtschaftskammerseite oder industriellen Vereinigungsseite, wir sind ein Hochlohnland, ja. Wir haben hier Menschen, die mit dem Geld, das sie verdienen, und da reden wir von zwei Verdienern in einem Haushalt, nicht mehr auskommen. Also ja, wir lassen uns noch immer viel zu viel gefallen. Die Frage ist jetzt, warum?
Also ich nehme die Kritik sehr gern an. Ja. Wie ihr wisst, bin ich sehr viel in Ungarn und so weiter und sehe dort auch noch andere Dinge, beziehungsweise Leuten, denen es viel, viel schlechter geht. Ja? Das heißt nicht, dass das jetzt erstrebenswert ist, wie es dort rennt. Und die haben ihre Probleme und können sie auch nicht lösen, aus bekannten Gründen. Ich habe halt gemeint, es ist bei uns nicht zu wenig Geld da. Es hängt nach wie vor an der Umverteilung. Ja? Dass, wenn man sparen muss und einen Haushalt sanieren muss, ja, aber da dürfen natürlich die Sozialschwächeren nicht draufzahlen. Das ist mir alles klar. Aber wir haben es momentan noch in der Hand. Und ich glaube, dass so eine Krise so ein bisschen herbeigeführt wird, dass man genau auf diese sozialen Standards und so weiter hinschießen kann, um quasi, weil man noch 10% oder 20% braucht für absolute Mehrheit, um das Land dann umzubauen. Und ich glaube, das erleben wir gerade.
Wir haben ja jetzt schon sozusagen immer wieder auf die Industrienvereinigung bisschen losgeschlagen. Ich möchte daran erinnern, es gab ja Zeiten, wo die Industrienvereinigung auch verstanden hat, dass das System, wo Hand in Hand geht, ja, sozusagen gut bezahlte Arbeitnehmerinnen, die dann gute Arbeit leisten, produktiv sind und dadurch dann auch Gewinne für die Wirtschaft abgeworfen werden. Aber das ist inzwischen verloren gegangen. Die Industrienvereinigung gönnt den Arbeitnehmerinnen nichts mehr und ist offenbar auf anderen Wegen unterwegs, um ihre Gewinne einzufahren. Aber nicht mehr dadurch, dass es gut bezahlte Arbeitnehmerinnen gibt, die dann auch entsprechend konsumieren können und so die Wirtschaft ankurbeln.
Mhm. Ich glaube, der Aufschrei fehlt ganz einfach, weil das Gleiche, was uns passiert ist. Wir haben geschaut, den Beistrich zu finden, der uns trennt, anstatt das, was uns verbindet. Und wie lange haben wir jetzt gebraucht, dass wir wieder ins Tun kommen? Und wenn das in der Linken Usus ist, dass man schaut, was uns trennt, anstatt das, was uns verbindet, dann kann der gemeinsame Aufschrei, der gemeinsame Schritt auf die Straße nicht funktionieren. Und dann verkaufen sie uns Lohnerhöhungen, die Mitarbeiter kriegen, als böse und wiegeln uns gegenseitig auf. Und wir reiben uns daran auf, anstatt das aufzuzeigen, was in Wirklichkeit passiert.
Das heißt, dass die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie gerade nur dabei vorhanden ist, so möglichst, wie geht es halt, zu schauen, was noch machbar ist?
Naja, in der aktuellen Konstellation gibt es ja wenig Spielraum. Das ist ja sehr, sehr schwierig. Schauen wir uns unseren Finanzminister an, ja. Der war Chefökonom der Arbeiterkammer und ja, wir wissen sehr gut sozusagen, was der immer gefordert hat, ja, als in dieser Funktion. Und jetzt als Finanzminister kann er davon praktisch nichts umsetzen, sondern muss die Sparvorgaben erfüllen. Und ist gefragt, ob er überhaupt irgendwie Möglichkeiten entwickeln kann, auch zu investieren und zu schauen, dass es auch wieder Wachstum gibt und auch die Arbeitnehmerinnen wieder davon profitieren können.
Darf ich da eine Gegenfrage stellen? Und zwar, kennst du eine geeignetere Person, der man das zutraut, das Ruder herumzureißen?
Nein. Also er tut mir in gewisser Weise sogar leid in dieser Funktion, weil ich ja mir klar ist, er kann eigentlich, was er gern tun würde, in der Konstellation nicht tun. Ja? Er versucht sein Bestes unter den Rahmenbedingungen zu bewerkstelligen, aber ja, ihm sind mehr oder weniger die Hände gebunden, um das zu machen, was irgendwie sein Anliegen wäre.
Mhm. Aber da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, wo wir ganz, ganz viele Themen noch haben. Und ja, schauen wir mal, wie wir weitermachen. Und ich freue mich, wenn ihr alle danach wieder dabei seid. Und eines behalten wir schon bei, wenn wir uns verabschieden mit einem
Auf Widerstand.com.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.